Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Ausgabe von 17 Grad Do-It-Yourself. Im engeren Sinn bedeutet Do-It-Yourself, also mach es selber, etwas zu bauen, anzupassen oder zu reparieren, ohne die Hilfe von Fachleuten in Anspruch zu nehmen. Der stehende Begriff Do-It-Yourself kam im angelsächsischen Sprachraum im Lauf der 1950er Jahre in Gebrauch. Im Zuge des aufkommenden Trends, beispielsweise Renovierungs- oder kleinere Handwerksarbeiten selber auszuführen, dies infolge von Fachkräftemangel, aus Gründen der Kostenersparnis oder dem Spaß an der Freude. Im weiteren Sinn sprechen wir auch von der häufig subkulturell konnotierten Do-It-Yourself-Bewegung, die ihren Ausgang in den 1960er und 70er Jahren fand, deren Ursprung sich jedoch bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, zum Arts and Craft Movement, bei dem versucht wurde, die schöpferische Vollwertigkeit des Kunsthandwerks wiederherzustellen. Das Arts and Craft Movement hatte unter anderem Einfluss auf Art Nouveau, Wiener Sezession und Bauhaus, wobei letzteres nicht verwechselt werden sollte mit dem gleichnamigen Baumarkt, den Heinz G. Baus 1960 in Mannheim eröffnete und womit Do-It-Yourself als Lebensgefühl auch in Deutschland endgültig Fuß fassen konnte. Neben dem hierzulande Heimwerken genannten Home Improvement, also dem mehr oder minder gelungenen Versuch, sein Zuhause zu pimpen, versammelt sich unter dem Begriff Do-It-Yourself mittlerweile alles, was man irgendwie selber machen kann. Das geht von Fahrradreparatur und Vogelhaustischlern über Bierbrauen, Seifensieden und Balkongärtnern bis hin zum Upcyclen, also dem Aufwerten von Abfallprodukten wie leeren Flaschen zu Blumenvasen oder euren Jeans zu Handtaschen, aber auch Home Recording, Bucheigenverlagswesen, Dumpster Diving, Squatting, Raving, Traveling oder Guerilla Gardening. Wobei gerade die letztgenannten Tätigkeiten sich einigermaßen eindeutig in das bereits eingangs erwähnte Do-It-Yourself-Movement einordnen lassen und als Möglichkeit gelten, politischen Protest zu äußern, zivilen Ungehorsam zu frönen oder gesellschaftliche Gegenkonzepte zu leben. Wobei das oft gehörte Argument, Urban Gardening, wie auch Urban Knitting, sei eine Strategie, den öffentlichen Raum zurückzuerobern, spätestens dann lautstark gekontert wird, wenn der Grünfleck um die Straßenlaterne von subversiven Tulpengärtnern okkupiert und mit einem Jägerzäunchen umgeben wird und somit nicht mehr als sichere Andockstelle für Fahrräder zur Verfügung steht. Ausgleich für mangelnde manuelle Tätigkeit, Flucht vor entfremdeter Wertschöpfung, Streben nach Autarkie, Individualität und nach Lebensmitteln, die ökologisch unbedenklich, gesund, direkt von um die Ecke und selbstgemacht sind, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit als Reaktion auf die als seelenlos empfundenen Produkte des Maschinenzeitalters, als Beispiel seien DIY-Ratgeber genannt, die beschreiben, wie man Einrichtungsgegenstände so aussehen lassen kann, als hätte man sie nicht irgendwo gekauft, oder wie man seine Markenturnschuhe so modden kann, dass sie nicht mehr wie Nike, Adidas oder Converse aussehen. Dies alles mögen denkbare Motive sein für das Selbermachen. Oder ist es doch so, wie Zia Carson sagt, "We make things for two reasons, pleasure and because we can." Doch sei es wie es wolle, sollte in Ihrem Ballungsraum, geschätzte Hörerschaft, der einst die Grundversorgung zusammenbrechen, also quasi das Ende der urbanen Zivilisation drohen, sind es die Kerzengießer, die Urban Schroomer, die Tretgeneratorenbastler, welche überleben werden.
Aus einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag vom 7. April 2011.
In modernen, arbeitsteiligen und hochtechnisierten Gesellschaften erfolgt die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen durch ein hochentwickeltes, eng verflochtenes Netzwerk kritischer Infrastrukturen. Diese sind aufgrund ihrer internen Komplexität sowie der großen Abhängigkeit voneinander hochgradig verletzbar. Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls zu einer Schadenslage von besonderer Qualität summieren. Betroffen wären alle kritischen Infrastrukturen und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzials ist ein diesbezügliches gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden. Im Sektor Transport und Verkehr fallen die elektrisch betriebenen Elemente der Verkehrsträger Straße, Schiene, Luft und Wasser sofort oder nach wenigen Stunden aus. Dies betrifft sowohl die Transportmittel als auch die Infrastrukturen sowie die Steuerung und Organisation des entsprechenden Verkehrsträgers. Die Folgen eines Stromausfalls treten abrupt auf und sind massiv. Aus einer Vielzahl von Unfällen, liegen gebliebenen Zügen und U-Bahnen, umzulenkenden Flügen sowie Lkw- und Güterstaus in Häfen ergeben sich erhebliche Einschränkungen der Mobilität und des Gütertransports. Insbesondere in Metropolen und Ballungsräumen führen Staus und Unfälle im Straßenverkehr zu chaotischen Zuständen. Brandbekämpfung, Notrettung und Krankentransporte, Einsätze zur Sicherstellung der Notstromversorgung sowie eine Vielzahl weiterer Maßnahmen zur allgemeinen Schadensbewältigung werden erheblich behindert. Da alle Tankstellen ausgefallen sind, wird der Treibstoff für die Einsatzfahrzeuge knapp. Darüber hinaus drohen erhebliche Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung, beispielsweise mit Lebensmitteln oder medizinischen Bedarfsgütern. Bereits innerhalb der ersten Tage geht der motorisierte Individualverkehr deutlich zurück. Zum einen aufgrund des Treibstoffmangels, da so gut wie alle Tankstellen in Deutschland über keine Notstromversorgung verfügen. Zudem bleiben Arbeits- und Bildungsstätten sowie der stationäre Handel weitgehend geschlossen.
Gemüseanbau für Balkon und Terrasse. Auch wenn Sie nur eine kleine Fläche zur Verfügung haben, gibt es viele Möglichkeiten, sich frisches, biologisches Gemüse, Salate und Kräuter selber anzubauen. Flachwurzelige Gemüse wie Radieschen, Pflück- und Schnittsalate können gut im Balkonkasten aus Samen selber gezogen werden. Wichtig ist ein gutes Substrat. Torffreie Bioerde und regelmäßiges Gießen bieten schon fast eine Erfolgsgarantie. Arten, die etwas mehr Wurzelraum benötigen, können in tieferen Kübeln angebaut werden. Dazu ist es gut, wenn unten etwa ein Viertel der Füllmenge mit Blähton zur Drainage aufgefüllt wird. Darauf kommt ein Gartenvlies als Trennschicht. Nun kann das Gefäß mit Bioerde gemischt mit Tongranulaten gefüllt werden. So gelingt den Pflanzen eine gute Bewurzelung. Da in einem Kübel der Nährstoffvorrat begrenzt ist, sollte man regelmäßig düngen. Dazu eignen sich organische Biodünger oder selbst angesetzte Brennnessel- oder Beinwelljauchen. Gut bewährt hat sich auch ein Mix aus Gemüseabfällen. Man nimmt ca. 250 Gramm frische Grünabfälle, wie zum Beispiel Salatblätter, Karottenschalen, Kartoffelschalen, und vermixt diese mit 1 Liter Wasser zu einer ganz feinen Brühe. Damit wird ca. 1 Quadratmeter Fläche alle 14 Tage gedüngt.
Nahrungsmittelkonservierung durch Austrocknen. Die Vergänglichkeit der Nahrungsmittel hängt fast in allen Fällen mit dem hohen Wassergehalt zusammen. So verderben zum Beispiel mageres Fleisch 75% Wasser, Milch 88% Wasser, Gemüse und Obst etwa 90% Wasser sehr leicht, während trockene Getreidekörner 13% Wasser, Honig 20% Wasser, Zucker und Schokolade und andere wasserarme Nahrungsmittel fast unbegrenzt haltbar sind. Da die Bakterien selber aus etwa 85% Wasser bestehen und nur flüssige, gelöste Nahrung aufnehmen können, sie in einer trockenen Umgebung nicht gedeihen und infolgedessen auch keine Zersetzung hervorrufen. Die Nahrungsmittel lassen sich also schon durch einfaches Austrocknen konservieren. Eine vollständige Beseitigung des Wassers ist hierbei gar nicht nötig, da im Allgemeinen das Bakterienwachstum schon bei weniger als 40% Wassergehalt aufhört. Vom Austrocknen der Nahrungsmittel wird schon seit alten Zeiten reichlich Gebrauch gemacht. Pflaumen, Kirschen, Trauben, Äpfel und Birnen werden in Backöfen oder in besonderen Dörrapparaten bei 60 bis 130 Grad unter Einblasen von warmer Luft ausgetrocknet. Zur Aufbewahrung hängt man das fertige Dörrobst am besten in Säcken auf. Kohlrabi, Schnittbohnen, Spargel, Möhren, Rosenkohl, Spinat, Blumenkohl, Wirsing, Rotkohl, grüne Erbsen und anderes Gemüse wird zur Reinigung zunächst mit kochendem Wasser abgebrüht und dann ausgetrocknet. Das so entstehende Trockengemüse wird am luftigen, trockenen, staubgeschützten Stellen aufbewahrt.
Eichhörnchen Honigspieß. Zutaten: Man nehme ein Eichhörnchen oder ein Grauhörnchen, 4 Esslöffel Waldhonig, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfefferpulver, weiß, 2 Esslöffel Pflaumenwein und eine Orange. Das Eichhörnchen nach dem Töten aufbrechen und sauber ausnehmen. Dann das Fell an den Fesseln lösen und gegen den Strich vom Tier abziehen. Also dem Eichhörnchen im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren ziehen. Nun eine Orange filetieren und als Füllung in das Tier stopfen, dann den Bauch grob vernähen. Nun das Eichhörnchen der Länge nach auf einem Grillspieß spießen und unter ständigem Drehen grillen. Eine Marinade aus dem Honig, Wein, Pfeffer, Salz rühren und dem Hörnchenspieß immer wieder damit einpinseln. Grillkatze. Zutaten: Eine Katze, nicht älter als ein Jahr. Ein Bund Salbei, ein Bund Liebstöckel, 4 Zitronen und Knoblauchöl. Die geschlachtete und abgezogene Katze für 3 Tage in Buttermilch legen, dann gut abspülen und kräftig mit Knoblauchöl einreiben. Nun die Zitronen schälen und zusammen mit dem Salbei und Liebstöckel als Füllung in den Katzenbauch geben. Den Bauch vernähen und die Katze auf einen Grillspieß unter ständigem Drehen etwa 2 bis 3 Stunden über einer Holzkohlenglut grillen, bis sie knusprig braun ist. aus einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag vom 7. April 2011.
Ein Blick in die zweite Woche zeigt: Die Straßen sind nur noch wenig befahren, Tiefgaragen bleiben geschlossen. Die Bevölkerung bleibt zumeist zu Hause oder begibt sich, wenn die Wohnungen nicht mehr geheizt werden können, zum Teil in zentrale Sammelunterkünfte oder Treffpunkte, die in Turnhallen oder Gemeindezentren eingerichtet wurden. Für die zurückzulegenden Strecken geht man zu Fuß oder nutzt das Fahrrad. Andere Teile der Bevölkerung begeben sich in Regionen, die nicht vom Stromausfall betroffen sind, und kommen bei Verwandten und Bekannten unter. Der private Fernverkehr auf den Autobahnen geht deutlich zurück. Die Autobahnen werden zwar weiterhin auch für den Transit genutzt, doch das Risiko, auf offener Strecke liegen zu bleiben, hält viele Personen aus den nicht betroffenen Gebieten von der Fahrt ab. Der öffentliche Verkehr beschränkt sich auf wenige Dieselbusse, die vorwiegend auf innerstädtischen Strecken verkehren. Dort, wo eine Notversorgung mit Diesel nicht sichergestellt werden kann, kommt der öffentliche Verkehr vollständig zum Erliegen. Der Güterverkehr konzentriert sich auf die Belieferung von zentralen Punkten mit lebensnotwendigen Gütern und wird von den Behörden und Organisationen des Bevölkerungsschutzes organisiert. Wasser ist als nicht substituierbares Lebensmittel und Garant für hygienische Mindeststandards eine unverzichtbare Ressource zur Deckung menschlicher Grundbedürfnisse. Wasser ist aber auch für Gewerbe, Handel, Industrie und öffentliche Einrichtungen von substanzieller Bedeutung. Die Wasserinfrastruktursysteme können ohne Strom bereits nach kürzester Zeit nicht mehr betrieben werden. Die Folgen ihres Ausfalls, insbesondere für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, wären katastrophal. Die reduzierte Wasserversorgung wirkt sich auch auf die Abwasserentsorgung aus. So sinkt die anfallende Schmutzwassermenge und es ändert sich die Zusammensetzung des Schmutzwassers. Deshalb besteht die Gefahr, dass sich durch das stark konzentrierte Abwasser in der Kanalisation Ablagerungen bilden und zu Verstopfungen und Geruchsbildung führen. Da die Abwasserhebepumpen oftmals nicht notstromgepuffert sind, kann anfallendes Abwasser aus den Kanälen austreten. Kläranlagen sind in der Regel mit Notstromerzeugungskapazitäten ausgerüstet, die einen Volllastbetrieb erlauben. Sollte die Notstromversorgung versagen, müssen die Abwassermengen vor dem Klärwerk abgeschlagen und in die Oberflächengewässer geleitet werden. Damit sind unmittelbare Umweltschäden verbunden.
Der historische Rückblick ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Rundfunkprogrammes mit kulturellem und politischem Anspruch. Natürlich geben wir uns dabei nicht mit Trivialitäten ab, sondern nur mit Revolution.
Heute vor vielen, vielen Jahren. 17 Grad Kalenderblatt.
Heute vor um und bei 100 Jahren. Der irische Osteraufstand von 1916. Pleiten, Pech und Pannen könnte die Zusammenfassung dieser Erhebung gegen die britische Herrschaft sein, die in nationalistischen irischen Kreisen heute noch hoch geschätzt wird. Bereits im Vorfeld verlief einiges suboptimal. Der Versuch, eine Waffenlieferung des damaligen britischen Kriegsgegners Deutschland über See zu organisieren, ging schief. Das Transportschiff erreichte Irland zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, wurde von den Briten entdeckt und von der Besatzung versenkt. Die Empfänger der Waffen hatten einen Autounfall und waren eh nicht vor Ort. Planer des Aufstandes waren die Mitglieder einer Geheimorganisation innerhalb einer legalen paramilitärischen Organisation. Diese nahmen dort meist Führungspositionen ein, aber nicht alle. Beispielsweise gehörte der Kommandeur nicht dazu. Es konnten daher auch intern keine Anweisungen für den geplanten Aufstand gegeben werden, sondern es wurden nur Paraden angekündigt. Nachdem der Kommandeur schließlich Kenntnis davon erhielt, was eigentlich geplant war, sagte er die Paraden ab, weshalb außerhalb von Dublin eigentlich niemand mitmachte. In Dublin besetzten die Nationalisten und eine kleine Gruppe verbündeter Sozialisten das Hauptpostamt, eine Keksfabrik und einige andere Gebäude. Von den Stufen des Hauptpostamtes verlas einer der Anführer unter dem Spott der Passanten eine bombastische Erklärung. Die Annahme der Aufständischen, die britischen Kapitalisten würden niemals ihren eigenen Besitz zerstören, erwies sich im Dauerbombardement der britischen Truppen schnell als falsch. Diese bombardierten sich allerdings versehentlich auch gegenseitig. Am sechsten Tag kapitulierten die letzten Rebellen. Die Bevölkerung zeigte wenig Verständnis, gefangene Aufständische wurden beim Transport mit Gemüse beworfen. Ohne die Mitwirkung des Feindes wäre es bei einer Pleite mit unfreiwillig komischen Elementen geblieben. Aber dann richteten die Briten heimlich die Anführer hin, internierten jede Menge Leute und führten kurz darauf auch die Wehrpflicht ein, was Kriegseinsatz im Weltkrieg bedeutete. So wurden die Aufständischen dann doch noch zu Märtyrern der irischen Sache und Nationalhelden. Dauer 6 Tage, Auswirkung gering, Gebiet kleine Teile Dublins, Wirkungsdauer praktisch keine, ideologisch nicht abzusehen. Opfer 466, Fazit so nicht.
Nahrungsmittelkonservierung durch Räuchern. Will man Fleisch längere Zeit aufbewahren, so wird es nach dem Pökeln geräuchert. Die eingesalzenen Fleischstücke werden abgewaschen, mit einem Tuch getrocknet, in den Kamin oder in die Räucherkammer gehängt, dass der Rauch jedes Stück von allen Seiten umziehen kann. Das gewöhnliche Räuchern erfolgt bei einer Temperatur von 16 bis 25 Grad. Dagegen werden die meisten Fischwaren nach einem Schnellverfahren bei 100 bis 140 Grad geräuchert. Die Fleischstücke müssen so hoch im Kamin hängen, dass sie sich nicht über 40 Grad erwärmen, da sonst das Eiweiß oberflächlich gerinnen und die konservierenden Rauchstoffe am Eintreten hindern würde. Schinken werden etwa 4 bis 6 Wochen, Speckseiten 14 Tage, Dauerwürste 8 bis 10 Tage, Leberwürste dagegen nur 24 bis 36 Stunden geräuchert. Den besten Rauch geben Abfälle von harten Hölzern, Eiche, Buche, Birke, Wacholder. Weiches Holz, Torf und Steinkohle sind weniger geeignet. Im Rauch sind Carbolsäuren, Chrysole, Essigsäure, Ameisensäure, Formaldehyd und andere bakterientötende Stoffe enthalten, die langsam ins Fleisch eindringen und diese vor Fäulnis schützen. Die fertigen Rauchwaren werden an einem möglichst kühlen Platz aufbewahrt und zum Schutz vor Fliegen in Leinwanddecke gesteckt.
Der Schanzenbärtling. Der bis 15 mm hohe Lamellenpilz aus der Familie der Träuschlingsverwandten ist erkennbar an seinem nussigen Geschmack, dem auffällig gewellten Hutrand und der braun- bis gelbbraun geständerten Knollenfaserung. Der Hut selbst ist kein- bis mittelfarben und verströmt vor allem nachts einen penetranten Blaustich, durch den er oft mit dem Schnüppchenschnitzling verwechselt wird, mit welchem aber weder verwandt noch verschwägert ist. Der Schanzenbärtling wächst in urbanen Lagen, zum Beispiel auf Mittelstreifen und hinter Vorgärten, von Februar bis Oktober und ist in Liebhaberkreisen beliebt.
Thank you.
aus einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag vom 7. April 2011.
Eine Unterbrechung der Wasserversorgung wirkt sich umfassend auf das häusliche Leben aus. Die gewohnte Körperpflege ist nicht durchführbar. Für die Mehrzahl der Haushalte gibt es kein warmes Wasser. Das Zubereiten von Speisen und Getränken ist nur reduziert möglich und die Toilettenspülung funktioniert nicht. Mit fortschreitender Dauer des Stromausfalls ist mit einer Verschärfung der Probleme zu rechnen. Saubere Kleidung gibt es bald nicht mehr und die hygienischen Zustände werden prekär. Toiletten sind verstopft, es wächst die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Eine weitere, mittelbare Folge des Stromausfalls ist ein wachsendes Risiko von Bränden, im industriellen Bereich etwa durch den Ausfall von Kühlungen und Prozessleitsystemen oder durch Versuche in den Haushalten, ohne Strom zu kochen, zu heizen oder zu beleuchten. Da als Folge der reduzierten oder ausgefallenen Wasserversorgung die Brandbekämpfung beeinträchtigt ist, besteht insbesondere in Städten wegen der hohen Besiedlungsdichte die Gefahr der Brandausbreitung auf Häuserblöcke und möglicherweise sogar auf ganze Stadtteile. Ein Großteil der in den Netzen und auf Anlagen vorhandenen Trink- und Abwasserspeicher sowie Notstromkapazitäten sind allenfalls auf die Überbrückung weniger Stunden dauernder Versorgungsstörungen ausgelegt. Zur Bewältigung der unmittelbaren und mittelbaren Folgen eines Stromausfalls sind Maßnahmen mit hohem personellem, organisatorischem, zeitlichem und materiellem Aufwand erforderlich. Ob diese Maßnahmen zur Katastrophenbewältigung, insbesondere angesichts der knappen Kapazitäten bei Notstromaggregaten, für einen längeren Zeitraum tragfähig sind, ist zweifelhaft.
Die Kartoffelkiste. Für den Kartoffelanbau auf kleinstem Raum eignet sich eine Kartoffelkiste. Die Kartoffelkiste besteht aus mehreren gleichen Holzrahmen, die übereinander gestapelt werden. Der Bau dieser Rahmen ist sehr einfach. Wenn die Rahmen gebaut sind, braucht man ein paar Kartoffeln, die schon Keime von 1 bis 3 cm gebildet haben. Wenn man keine gekeimten Kartoffeln hat, legt man einige Knollen auf ein Fensterbrett und wartet, bis sie austreiben. Wenn die Keime lang genug sind, kann es losgehen. Der erste Rahmen mit Boden wird auf den Balkon gestellt und mit etwas Mutterboden oder Komposterde gefüllt. Kartoffeln mögen es sandig. Dann werden die Kartoffeln in die Erde gepflanzt und jeden zweiten Tag gegossen. Nach einiger Zeit kommt das Kraut zum Vorschein. Wenn es etwa 10 cm hoch ist, kann der zweite Rahmen auf den ersten gesteckt werden. Neue Saatkartoffeln werden auf die Erde gelegt und der Holzrahmen mit Erde aufgefüllt, bis das Kraut fast nicht mehr zu sehen ist. Das Beet muss jetzt weiter regelmäßig gegossen werden. Wenn das Kraut wieder einige Zentimeter zum Vorschein kommt, wird der nächste Rahmen aufgestapelt und mit Erde und Saatkartoffeln gefüllt. So kann man auch mit den anderen Rahmen weitermachen, je nach gewünschter Höhe der Kartoffelkiste. Ist man beim letzten Rahmen angekommen, lässt man die Pflanzen wachsen, bis sie blühen. Sie werden weiter gegossen, bis sie verblüht sind. Und dann können Sie die Kartoffeln ernten.
We'll be right back.
Hundemedaillons. Zutaten: ein Hunderücken, geräuchert vom Berner Sennenhund, 1 Kilo Wildpilze, frisch, 4 gekochte Birnen, 4 Esslöffel Preiselbeerkompott, 3 Zwiebeln, 4 Chili, rot, frisch und groß, 1 Liter Rotwein, 500 Milliliter Wildfond, Pfeffer und Salz. Den Hunderücken in einem großen Bräter legen und mit den geschnittenen Wildpilzen zusammen mit dem Rotwein übergießen sowie 500 Milliliter Wildfond hinzugeben. Nun die geschnittenen Zwiebeln darüber legen und mit Chiliringen komplettieren. Abgedeckt bei 190 Grad im Backofen für etwa 2 Stunden schmoren lassen und mit Pfeffer sowie Salz abschmecken. Beim Servieren je eine halbe gekochte Birne mit Preiselbeerfüllung dazulegen und den Rücken in Medaillons schneiden.
Die Kochkiste. Wer energiesparend kochen will oder muss, ist mit einer Kochkiste gut beraten. Eine Kochkiste kann jegliche Form oder Größe haben. Einzige Beschränkung ist die Größe des Kochtopfs. Sie lässt sich ganz leicht selbst herstellen und spart eine Menge Energie. Haben Sie einen großen Korb, eine Truhe oder eine andere Kiste? Wenn nicht, dann leimen oder nageln Sie einfach eine Kiste aus Sperrholz zusammen. Füllen Sie den Boden ca. 5 cm mit Zeitungspapier oder Pappe aus. Messen Sie den Umfang und die Höhe des Topfes ab, den Sie in der Kochkiste benutzen wollen. Jetzt schneiden Sie in ein großes Stück Styropor ein Loch hinein, sodass der Topf, den Sie verwenden wollen, hineinpasst. Wenn Sie das Loch ein wenig größer machen und dann innen mit Pappe verkleiden, sammeln sich keine Styroporkügelchen in der Kiste. Natürlich muss man nicht unbedingt Styropor benutzen. Jedes andere Isoliermaterial funktioniert ebenso gut. Den Raum zwischen Kiste und der Pappe, die direkt am Topf anliegt, kann man auch mit Stroh, Heu oder zerknülltem Papier ausfüllen. Und den Kochtopf mit einem Handtuch umwickelt in ein weiches Kissen stellen. Vergessen Sie nicht die Isolierung für den Deckel und die Einschnitte in der Isolierung für die Topfgriffe. Das Kochen in einer Kochkiste ist sehr einfach und energiesparend. Man erhitzt das Gargut auf dem Herd, bis es kocht. Dann nimmt man den Topf mit Deckel vom Herd, stellt ihn in die Kochkiste, klappt den Deckel der Kiste zu und lässt den Topf so lange in der Kiste, bis die Speise gar ist. Weil die Kiste gut isoliert ist, lässt sie die Wärme nicht heraus. Sie bleibt in der Kiste und wird im Topf gehalten. So dauert es nur etwas länger als auf dem Herd. Kocht man seine Speise auf dem Herd gar, verbraucht man während des gesamten Kochvorgangs Energie und somit auch Geld. Ein weiterer Vorteil ist, dass in der Kochkiste nichts überkochen kann. Man kann sein Gargut also getrost eine Weile unbeaufsichtigt darin stehen lassen. Zum Warmhalten von Speisen ist die Kochkiste ebenfalls ideal, hält sie die Wärme doch über Stunden. Thank you.
aus einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag vom 7. April 2011.
Der Sektor Lebensmittel umfasst die komplexe Versorgungskette von der Rohstoffproduktion bis zur Abnahme von Fertigerzeugnissen durch den Endverbraucher. Als Folge des Stromausfalls ist die Versorgung mit Lebensmitteln erheblich gestört. Deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Verteilung unter der Bevölkerung werden vorrangige Aufgaben der Behörden. Von ihrer erfolgreichen Bewältigung hängt nicht nur das Überleben zahlreicher Menschen ab, sondern auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Aufgrund fehlender Klimatisierung und Durchlüftung kommt es innerhalb der ersten Tage zu Schäden in der Unterglasproduktion von Obst und Gemüse sowie an Lagergut. In der Tierhaltung werden die für Leben und Gesundheit der Tiere wichtigen Funktionen in der Stalltechnik zunächst durch vorgeschriebene Notstromaggregate aufrechterhalten. Der Ausfall der weiteren Stall- und Melktechnik beeinträchtigt jedoch das Wohlbefinden der Tiere und kann beim Milchvieh zu Euterentzündungen und in der Folge zum Tod führen. Sobald der Treibstoffvorrat für die Notstromaggregate erschöpft ist, was zumeist nach 24 Stunden der Fall ist, leiden die Tiere unter der manuell nicht zu leistenden Versorgung mit Futter, Wasser und Frischluft. Am problematischsten ist die Versorgung von Schweinen und Geflügel in Beständen mit mehreren tausend Tieren. Unter diesen Bedingungen überleben die Tiere oft schon die ersten Stunden nicht. Die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie fällt zumeist sofort aus, sodass die Belieferung der Lager des Handels unterbrochen wird. Diese halten zwar umfangreiche Lebensmittelbestände vor, allerdings überwiegend in Form von Tiefkühlprodukten. Nur wenige Lager können die erforderliche Notstromversorgung länger als 2 Tage aufrechterhalten. Dadurch werden auch der Warenumschlag und damit die Versorgung der Filialen massiv beeinträchtigt. Dort leeren sich die Regale innerhalb weniger Tage. Da ein großer Teil der Bevölkerung bei einem Stromausfall über keine Möglichkeit zur Zubereitung warmer Mahlzeiten verfügt, werden zum Beispiel durch THW, Deutsches Rotes Kreuz und Bundeswehr Großküchen errichtet bzw. warme Mahlzeiten ausgegeben. Trotz größter Anstrengungen kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die flächendeckende und bedarfsgerechte Verteilung der Lebensmittellieferungen nur ungenügend gewährleistet werden. Eine Kommunikation über Vorrat und Bedarf zwischen Zentrale, Lager und Filiale ist wegen des Ausfalls der Telekommunikationsverbindungen erheblich erschwert. Das behördliche Katastrophenmanagement leidet erheblich unter dem Fehlen eines einheitlichen Lagebilds, sodass auch eine länderübergreifende Planung und Koordinierung von Maßnahmen drastisch erschwert ist.
Die Hamsterkräuterrolle. Zutaten: 2 Goldhamster, Meerschweinchen wären sättigender, 1 Bund Schnittlauch, 1 Bund Blattspinat, 5 Blätter Löwenzahn, 1-2 Großmarin, 2 Scheiben Bauchspeck, sehr dünn, 1 Flasche Rotwein, schwer und süß, Salz, Pfeffer, Senf, Wurstbret. Die Hamster abziehen und sauber filetieren. Das Fleisch auf einem Brett ausbreiten und dünn mit Senf bestreichen, salzen und pfeffern. Nun die Kräuter hacken und mit etwas Wurstbret vermischen. Damit dann das Fleisch etwa 5 mm dick einstreichen und es dann zu einer Rolle wickeln, um die dann noch der Bauchspeck gewickelt wird. In einem vorgeheizten Topf die Rollen allseitig scharf anbraten und dann mit dem Rotwein ablöschen sowie den Rosmarin hinzulegen. Das Ganze etwa eine Stunde köcheln lassen. Wellensittich im Rauchschinkenmantel. Zutaten: 2 Wellensittiche, 4 Scheiben Rauchschinken, 150 Gramm Rauchfleischwürfel, 250 Gramm Reis, 500 Milliliter Rotwein, 200 Milliliter Geflügelfond, Soßenbinder, Salz und Pfeffer. Die Sittiche nach Belieben zum Beispiel Salz und Pfeffer würzen, aber das Ganze nicht zu stark, da der geräucherte Schinken und das Rauchfleisch deftig sind. Die Sittiche mit den Rauchfleischwürfeln füllen und den geräucherten Schinken außen um die Vögel wickeln. Nun werden die Wellensittiche auf allen Seiten angebraten, dazu eine Rotweinsoße mit dem Bratensud der Vögel, dem Rotwein und Geflügelfond machen und nötigenfalls mit etwas Soßenbinder andicken. Nun lässt man das Ganze 30 Minuten leicht köcheln. Inzwischen Wasser für den Reis aufsetzen mit einer Prise Salz. Wenn das Wasser kocht, den Reis dazugeben und kochen, bis er weich ist.